Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie kann Studierenden, die in Existenznöte geraten, künftig schneller geholfen werden? Mit weniger Bürokratiehürden zum Beispiel oder auch einem BAföG-System, das diese Notfalllagen gleich mitbedenkt. Das sind Vorschläge, über die wir hier gleich reden in Campus und Karriere. Hallo dazu, ich bin Kate Malaike. Und ein Happy End, das haben wir heute auch noch im Programm. Wir berichten über zwei junge Männer aus Gambia und Afghanistan, die hier in Deutschland ihr Jobglück gefunden haben. Sind Überbrückungshilfen, staatliche Nothilfen für Studierende zum Start der Corona-Pandemie zu spät, mit zu großer Verzögerung geleistet worden? Ja, sagt die bundesweite Studierendenvertretung FZS und bezieht sich dabei auf eine selbstinitiierte Anfrage und Einblick in E-Mails. Lone Grother ist die Bundesvorsitzende des FZS. Guten Tag.
Guten Tag.
Durch Ihre Anfrage an Frag den Staat, wo man ja Dokumente von Behörden einsehen kann, wurden Mails zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Deutschen Studentenwerk zur Überbrückungshilfe für die Studierenden öffentlich. Was ist denn dabei herausgekommen? Wurden die Hilfen wirklich zu spät gezahlt?
Genau, also ich glaube, dass die Hilfen zu spät gezahlt wurden, dafür braucht man keine Mails. Dafür muss man sich nur anschauen, wann andere Hilfen geleistet wurden und wann dann die Hilfen für Studierende kamen. Da waren Monate dazwischen. Aber was eben die Mails jetzt nochmal ganz deutlich gezeigt haben, ist, dass das BMBF ganz aktiv mit dafür gesorgt hat, dass diese Hilfen so spät gekommen sind, weil sie eben immer wieder darauf gedrängt haben, es braucht hier noch eine Überprüfung und da noch eine Überprüfung und die Verfahren unnötig kompliziert gestaltet haben. Andere Hilfen waren deutlich unbürokratischer, deutlich schneller auf dem Weg.
Was sagt denn das BMBF zu diesen Vorwürfen?
Ich glaube, das BMBF hat sich da noch nicht so viel zu geäußert, beziehungsweise Frau Stark-Watzinger sagt natürlich auch ein Stück weit zu Recht, ja, ich habe das ja damals nicht betreut, denn damals war das Ministerium ja noch unter Leitung von CDU-Ministerin Frau Karliczek. Was aber einfach Fakt ist, ist, dass viele der Leute, die damals an dieser Nothilfe mitgearbeitet haben, auch heute noch im Ministerium sitzen. Das heißt, was wir als bundesweit Studierendenvertretung ganz deutlich fordern, ist, dass es einen Kulturwandel im Ministerium braucht.
Matthias Anbuhl möchte ich jetzt mit in dieser Runde begrüßen. Frau Grother ist der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerkes, das ja die Not- und Überbrückungshilfen sozusagen organisatorisch betreut hat. Guten Tag, Herr Anbuhl.
Schönen guten Tag, Frau Malaike.
Was sagen Sie denn zu diesen Erkenntnissen?
Also erstmal möchte ich auch eine Lanze für die Überbrückungshilfe brechen durchaus. Wir haben über 200 Millionen Euro an über 100.000 Studierende ausgezahlt. Man hat innerhalb von weniger Wochen eine bundesweite Online-Plattform auf die Beine gestellt, die auch gut funktioniert hat. Insofern ist da schon einiges passiert. Allerdings, da kann ich auch den Unmut der Studierenden verstehen, hätte das Verfahren sicherlich schneller gehen können und wahrscheinlich auch schneller gehen müssen, bis man die Überbrückungshilfe an den Start bringt. Es war damals so, dass das DSW sich frühzeitig an die Bundesregierung gewandt hatte während der Corona-Pandemie und gesagt hat, wir brauchen Hilfen für Studierende in Not, entweder über das BAföG oder über einen Zuschuss. Und das Bundesbildungsministerium hat damals gesagt, okay, das BAföG wollen wir nicht, wir wollen einen Sonderfonds, aber prüft doch mal statt eines Zuschusses ein Darlehen und ähnliche Verfahren. Und das hat das in die Länge gezogen. Also dass die Auszahlung hätte rückblickend, kann man sagen, wahrscheinlich schneller gehen können. Ich würde auch sagen, schneller gehen müssen. Und das ist, glaube ich, das, wo man die Lehren rausziehen sollte für die Zukunft, dass man überlegt, wie schaffen wir es in Zukunft, schneller und unbürokratischer Hilfen für Studierende zu organisieren.
Genau, das ist ja der Blick nach vorn. Nach hinten kann man jetzt ja nicht mehr viel ändern. Also was gilt es aus Ihrer Sicht zu tun, um künftige Nothilfen, Überbrückungshilfen eben besser zu handeln?
Na, für mich ist es erstmal so, dass wir Klarheit brauchen, schon vor Nothilfen. Also ich sage immer, wenn ein Notfall eintritt, dann brauchen wir als Nothilfe für Studierende bildlich gesprochen einen Krankenwagen, der schnell vor Ort ist, wenn der Unfall eintritt. Und wir müssen nicht auf einem Dreirad unterwegs sein, mit dem wir dann angeradelt kommen, wenn es zu spät ist. Das heißt, wir brauchen frühzeitig eigentlich Klarheit über die Ausstattung des BAföGs. Ist es ein Zuschuss? An wen wird es ausgezahlt? Die Softwareprogrammierung müssen stehen, sodass man im Zweifelsfall wirklich nur auf den Knopf drückt und das Ganze startbereit hat. Das wäre für mich wichtig. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung, das muss man sagen, die Lehren aus der Corona-Pandemie zieht und sagt, wir gehen den Weg über das BAföG, weil wir dann schon in den BAföG-Ämtern versierte Leute sitzen haben. Aber ich glaube, wir müssen in Zukunft auch sehen, dass wir eben die Verfahren auch schon frühzeitig klar haben, damit das Geld wirklich schnell und rechtzeitig ausgezahlt wird.
Frau Grothe, was sagen Sie denn von Seiten des FZS? Wie kann man in Zukunft eigentlich besser mit der Situation umgehen?
Also erstmal möchte ich Herrn Anbuhl nochmal definitiv recht geben. Die Studierendenwerke haben sich damals sehr bemüht, das so zu gestalten, dass es wirklich möglichst vielen Studierenden schnell hilft. Dennoch sehen wir eben, dass super viele Studierende damals nicht erreicht wurden. Also 40% der Anträge mussten abgelehnt werden. Und der Grund für diese Ablehnung war in einer ganz großen Anzahl dieser Fälle nicht, dass die Studierenden nicht arm gewesen wären, sondern dass keine pandemiebedingte Notlage vorlag, dass die Studierenden eben schon vorher arm waren. Das heißt, damit diese Hilfen, die dann über das BAföG kommen würden, überhaupt alle erreichen können, muss erstmal ganz deutlich gemacht werden, das BAföG muss alle erreichen und dafür muss der Empfängerkreis vergrößert werden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ansonsten würde ich Herrn Anbuhl da zustimmen. Es braucht eben klare Verfahren, damit im Notfall dieser Mechanismus auch schnell greift.
Damit sind wir ja bei der Forderung, die ja sehr lange schon im Raum steht, das BAföG für alle. Was konkret liegt denn da jetzt auf dem Tisch, um zum Beispiel auch diesen Notfallmechanismus, Herr Anbuhl, wissen Sie da Näheres, mit einzubauen?
Es liegt ein Entwurf einer 28. BAföG-Novelle auf dem Tisch, wo man einen Notfallmechanismus schon kreiert hat. Und dieser Notfallmechanismus soll greifen, wenn massenhaft Studierende ihre Nebenjobs verlieren, dann soll er eingesetzt werden. Allerdings, und das ist unsere Kritik an dem Entwurf, der bisher vorliegt, ist es so, dass das Verfahren nicht geklärt ist. Es ist nicht geklärt, wie hoch wird er liegen, gibt es einen Zuschuss, einen Darlehensanteil. Diese Fragen sind wirklich ungeklärt und das könnte wieder zur Verzögerung führen. Das heißt, wir brauchen hier Klarheit im Verfahren und ein schnelles Verfahren. Und es hat ein zweites Problem, gibt es bei diesem Notfallmechanismus noch, dass international Studierende nicht einbezogen sind, internationale Studierende. Das haben wir gesehen bei der Überbrückungshilfe während der Pandemie. Die haben überproportional die Überbrückungshilfe beantragt und auch bekommen. Das heißt, diese Studierenden müsste man dringend auch im Notfallmechanismus mit im Blick nehmen und einbeziehen.
Frau Grothe, wie einverstanden sind Sie mit dem, was da auf dem Tisch liegt?
Ich kann mich Herrn Anbuhl da nur anschließen, dass auch wir da noch sehr große Kritik haben. Also viele Teile der Kritik hat Herrn Anbuhl gerade schon dargelegt. Also internationale Studierende werden einfach nicht berücksichtigt. Das Verfahren ist total unklar und wird dadurch wahrscheinlich wieder lange dauern, bis es wirklich feststeht. Und dann gibt es eben nur dieses eine Kriterium des Wegfalls studentischer Jobs. Und wir als studentische Interessenvertretung sagen eben ganz klar, das kann eigentlich nicht das einzige Kriterium sein für solche Nothilfen, weil nicht nur der Wegfall von Jobs zu einer Notlage führt. Also wir sehen ja eben zum Beispiel auch gerade ganz deutlich, dass viele Studierende jetzt schon real Angst haben vor ihren Nebenkostenabrechnungen, schon jetzt im Supermarkt noch deutlicher als sonst auf Preise schauen müssen. Und auch das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass es eine Notlage gibt, dass es eine Situation gibt, in der mehr Studierende als es aktuell bekommen, finanzielle Unterstützung bräuchten, um sich weiter über Wasser halten zu können.
Wofür es zumindest ein System geben sollte, wo Hilfe drüber fließen kann. Herr Anbuhl, letzte Frage, wer hätte denn da jetzt offene Ohren? Im Moment wird ja sehr viel über Notlagen, Inflation und aufkommende Kosten und Kompensationen geredet. Ist da beim BAföG auch was zu erwarten? Was denken Sie?
Ich hoffe, dass es beim BAföG was zu erwarten ist, weil die Krise trifft die Studierenden sehr hart. Die kommen jetzt ja eigentlich schon auf dem Zahnfleisch aus der Corona-Pandemie mit 4 Online-Semestern oder 4,5 Online-Semestern und stehen jetzt vor einer völlig ungewissen Situation. Einmal wegen der Pandemie. Sie wissen nicht, wie geht es im Herbst weiter. Gibt es weitere Einschränkungen? Und weil sie auch die Studienfinanzierung für sie völlig ungeklärt ist. Die meisten Studierenden haben ihr Budget auf Kante genäht. Und sie fragen sich jetzt natürlich, wie soll ich meine Stromrechnung, die Gasrechnung, wie soll ich das bezahlen? Und da ist es wichtig jetzt, dass die Bundesregierung, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister, der Kanzler, die Bildungsministerin, dass die jetzt, wenn sie Hilfen und Entlastungspakete schnüren, diese Hilfen auch für Studierende schnüren und zwar für alle.
Wie können Studierenden, die in finanzielle Nöte geraten sind, künftig besser und schneller geholfen werden mit Überbrückungshilfen oder vielleicht auch über einen BAföG-Zugang? Darüber habe ich gesprochen mit Lone Grother, der Bundesvorsitzenden des FZS, und mit Matthias Anbuhl, dem Generalsekretär des Deutschen Studentenwerkes. Vielen Dank Ihnen beiden für den Besuch bei Campus und Karriere heute.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Noch nie ist es für Betriebe schwieriger gewesen, geeignete Auszubildende zu finden. So hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag gerade noch mal die aktuelle Lage auf dem Ausbildungsmarkt beschrieben und damit unterstrichen, wie wichtig auch weitere Anstrengungen beim Thema Zuwanderung sind.
Wir werden in eine dramatische Fach- und Arbeitskräftelücke reinlaufen, wenn wir nicht mehr Maßnahmen ergreifen, aber auch mehr Fachkräftezuwanderung organisieren.
Arbeiterlos. Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Ausland. Unser Themenschwerpunkt im August. Hier in Campus und Karriere und in den Wirtschaftssendungen.
Ja, und in unserem Schwerpunkt sind in vielen Beiträgen und Interviews häufig Verbesserungsbedarfe angesprochen worden, die Deutschland beispielsweise bei der Bürokratie beim Thema Zuwanderung noch hat oder bei der Länge der Verfahren. Gelungene Beispiele gibt es aber auch. Beispiele wie diese hier.
Ismael Kebe steht mit dem Rüttler in einer Baugrube und walzt aufgeschüttete Erde platt. Mit seinen Kollegen hat er hier Wasserrohre verlegt.
Rohrleitungsbau war nicht mein Traum als Kind. Aber irgendwie jetzt, es ist es. Ich will nichts anderes machen außer Rohrleitungsbau.
Ismael Kebe ist mit 15 Jahren alleine nach Deutschland geflohen, aus Gambia. Ein halbes Jahr war der heute 22-Jährige auf der Flucht und hat sich seitdem nach vorn gekämpft. Deutsch lernen, Hauptschulabschluss. In Karlsruhe lebte er lange in einer WG für unbegleitete Geflüchtete. Dort erfuhr er von der Karlsruher Baufirma.
Durch einen guten Freund, der mal mein Betreuer war, durch den habe ich die Firma gekannt und mit Ausbildung angefangen.
Er hätte da jemand, kann mich noch an die Worte erinnern, für den er seine Hand ins Feuer legen würde.
Und erinnert sich Achim Eldracher, Prokurist beim Bauunternehmen. Vor 4 Jahren vermittelte der Bekannte Ismael Kebe als Azubi.
Das haben wir gemacht und bis zum heutigen Tage nicht bereut.
Kebe wollte seine Chance nutzen, sich mit einem Job ein Leben in Deutschland aufbauen. Aber was ein Rohrleitungsbauer überhaupt macht? Er grinst breit mit seiner Zahnlücke. Erstmal keine Ahnung.
Ich konnte kein Werkzeuge oder sowas, war alles komplett neu. Aber durch YouTube-Videos, ich habe selber irgendwie geguckt, was man überhaupt als Rohrleitungsbauer machen. Und dann hat mich irgendwie Interesse bewirkt.
Jedes Jahr fangen mehr Geflüchtete mit einer Ausbildung an in Deutschland. Nach dem Corona-Knick gehen die Zahlen weiter nach oben. Vergangenes Jahr waren knapp 50.000 junge Menschen aus den 8 häufigsten Asylländern wie Syrien, Afghanistan und Gambia in Ausbildung. Und der Bedarf wächst. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnt, dass immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, weil Firmen gar keine Bewerbungen bekommen. Zuwanderung sei ein Teil der Lösung, so die DIHK. Und gerade für Menschen mit einer Duldung und damit einem abgelehnten Asylantrag kann die Ausbildung ein rettender Anker sein. Ismael Kebe hatte immerhin einen Aufenthaltstitel für 2 Jahre. Für den jungen Friseur Habib in Stuttgart war es nervenaufreibender.
Diese Duldung war ja auch nervig, weil jede 3 Monate musste ich zum Ausländerbehörde gehen und meinen Ausweisverlängerung machen.
Seit mehr als 3 Jahren arbeitet der 25-Jährige in einem familiengeführten Friseursalon in Stuttgart. Auch er floh vor 7 Jahren aus Afghanistan nach Baden-Württemberg. Habib heißt eigentlich anders und er wollte ursprünglich mal Pilot werden, studieren. Aber die Chance auf einen Aufenthalt in Deutschland war mit einer Berufsausbildung größer.
Und dann eines Tages habe ich ja selber gedacht, lieber dann mit Gefühl und interessant machen, das ist ein cooler Job. Du hast ja jeden Tag mit verschiedenen Leuten Kontakt.
Habib hat viele Lieblingskunden und Kundinnen. Er mag vor allem die Gespräche mit den Menschen. Inzwischen hat er die Friseurprüfung bestanden und ist Vollzeit angestellt in seinem Ausbildungsbetrieb. Hat inzwischen auch geheiratet. Alle Bedingungen also erfüllt. Auf seine Aufenthaltsgenehmigung musste er trotzdem noch Monate warten.
Und seit Februar bis Anfang Juni haben die so lange gebraucht, einfach umsonst. Nicht passiert. Was habt ihr gemacht? Gar nicht.
Gerade erst gestern hat es endlich geklappt. Nach langer Nerverei mit den Behörden darf er bleiben.
Weiter raus.
Ismail Kebe wartet auch gerade auf die Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung und hofft, es wird keine Probleme geben, wie auch Antonia Herd, Kebes Personalbeauftragte bei der Baufirma Harsch. Sie kennt inzwischen die Herausforderungen bei Auszubildenden mit Fluchtgeschichte und würde sich mehr Kooperation bei den Ausländerbehörden wünschen.
Gerade wenn man eben junge Leute in Ausbildung hat, bei denen das eben Thema ist, dass man da nicht über die Hotlines gehen muss und ständig andere Ansprechpartner hat, sondern einen konkreten Ansprechpartner in der Behörde.
Mit dem geplanten Chancenaufenthalt will die Ampelkoalition die Genehmigungen vereinfachen. Statt regulär 8 Jahre soll nach 6 Jahren und guter Integration schon ein dauerhafter Aufenthalt möglich sein. Bedingung unter anderem ein fester Job. Aber die Behörden sind oft überfordert. Die Bearbeitung dauert jetzt oft schon länger, als sie müsste. Ismail Kebe ist froh, dass er jetzt einfach erstmal arbeiten kann. Und die Kollegen finden es super, dass er übernommen wird.
Fachlich gut, motiviert ist er. Und bis jetzt, toi toi toi, klappt alles gut.
Inzwischen arbeiten 2 weitere Auszubildende aus Gambia bei der Baufirma. Prokurist Achim Eldracher.
Was ich jedem anderen Betrieb natürlich raten kann, ist offen zu sein für sowas. Man muss allerdings auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Man muss auch die Fähigkeit mitbringen, sich einzulassen auf Auszubildende, die dieser Sprache nicht mächtig sind. Man muss sich mehr kümmern und Sprachbarrieren überwinden.
Mit Zeit und Geduld zu einem guten Ende. Katharina Thoms war das über 2 junge Geflüchtete, die mit Ausbildung und Job in Baden-Württemberg auch eine persönliche Perspektive für sich gefunden haben. Ja, und für viele Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg aus der Ukraine hierher geflüchtet sind, steht dagegen erstmal das Thema Schule an. Für rund 150.000 Kinder ist das derzeit der Fall. Welche Herausforderungen das mit sich bringt und wie Schulen und Lehrkräfte darauf vorbereitet sind, auch Fernunterricht zu begleiten, darüber diskutieren wir hier morgen in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Und Sie können wie immer gern mitreden über unsere Hörerhotline 00800 4464 4464. Da läuft auch jetzt schon ein Anrufbeantworter, oder schicken Sie eine Mail ins Studio an campus@deutschlandfunk.de. Deutschland sucht ja bekanntlich Fachkräfte in der ganzen Welt inzwischen, und immer wieder wird in diesem Zusammenhang auch gefordert, die heimischen Möglichkeiten noch besser auszuschöpfen. Bei den Berufsförderungswerken zum Beispiel wünscht man sich das. Diese unterstützen mit einem Netz an Einrichtungen bundesweit Menschen dabei, nach Krankheit oder Unfall den beruflichen Neustart zu schaffen. Diana Scholl ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Berufsförderungswerke. Guten Tag, Frau Scholl.
Hallo und guten Tag.
Was denken Sie denn, wenn Sie die aktuellen Bemühungen und Berichte hören, wo es sich immer um Fachkräfte und Fachkräftemangel dreht?
Also grundsätzlich gibt es auf jeden Fall große Bedarfe. Das stellen wir natürlich auch fest in allen Bereichen. Nichtsdestotrotz, wie Sie sagen, es muss um mehr gehen als um Zuwanderung. Wir sprechen auch von Frauen, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber eben auch von Menschen mit Beeinträchtigungen oder halt ja krankheitlich-gesundheitlichen Hintergründen, wie sie zum Beispiel auch bei uns in den Berufsförderungswerken oftmals zu finden sind.
Und fühlen Sie sich da nicht genug angesprochen?
Angesprochen ist vielleicht der falsche Weg, aber wenn man mal trocken drauf schaut, also bei uns in den Maßnahmen befinden sich jährlich ungefähr 10.000 Menschen, um wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Grundsätzlich sind die, die dort bei uns sind, auch sehr gut versorgt, beispielsweise in den regionalen Arbeitsmärkten. Was aber wichtig ist, dass diese Leute auch die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen. Und da sehen wir tatsächlich einige Potenziale auch seitens der Kostenträger, seitens der Bürokratie, aber auch einfach seitens der Information an die Menschen selbst. Zwischen 70% und 100% der Menschen, die bei uns sind, sind wieder fähig für den Arbeitsmarkt und können auf diesem wieder auch eingesetzt werden. Es gibt immer mal wieder auch persönliche Schicksale, wo es nicht funktioniert. Das ist aber tatsächlich wenig. Und gerade in den Berufen, die auch derzeit sehr gefragt sind, wir sind sehr stark im gewerblich-technischen Bereich, im kaufmännischen, aber auch im Sozial-, Gesundheit- und IT-Bereich haben wir sehr hohe Integrationsquoten. Und von daher, und je mehr Menschen wir auch dort in die Bereiche mit reinbringen können, umso größer ist das Potenzial natürlich auch für die Wirtschaft, diese wieder zu nutzen.
Wie könnte das denn besser gelingen, dass dieses Potenzial genutzt wird aus Ihrer Sicht?
Also einerseits, wie gesagt, eine bessere Information über die Möglichkeiten, schnellere Verfahrensgenehmigungen. Da halten wir auch einige Ideen, sage ich mal, in Richtung der Kostenträger. Und vor allem erleben wir tatsächlich, dass die Wartezeiten beispielsweise zwischen einer medizinischen und einer beruflichen Rehabilitation, die oftmals vorangestellt ist, einfach sehr lange ist, zum Teil 1,5 Jahre. Und da gehen schlichtweg Potenziale verloren, die wir uns gerade zu der aktuellen Zeit nicht leisten können. Wir erleben manchmal, gerade halt auch im Zuge zum Teil etwas sinkender Zahlen, wo, welche Gründe dies auch immer haben mag, dass man überlegt, Maßnahmen einzustellen oder kurzfristig Strukturen abzubauen oder zurückzufahren. Und wir erleben einfach, dass die Reaktivierung oder der Neuaufbau wesentlich teurer und aufwendiger ist. Und da müssen wir einfach das, was wir haben, nutzen und auch ausschöpfen.
Sie helfen Menschen nach Unfall oder Krankheit bei der beruflichen Rehabilitation oder beim Neustart. In welchen Berufen Qualifikationen ist das? Können Sie Beispiele nennen?
Also grundsätzlich gibt es bei uns beinahe nichts, was es nicht gibt. Also wie gesagt, vom gewerblich-technischen über kaufmännische, Sozial-, Gesundheits-, IT-Bereich, auch zum Teil Bachelorabschlüsse können Sie bei uns erwerben. Wir richten uns aber immer sehr, sehr individuell auch an den Möglichkeiten des einzelnen Menschen aus und haben in den Häusern sogar zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte oder auch Spezialeinrichtungen beispielsweise für sehbehinderte oder blinde Menschen, um auch diese wieder mit abzuholen. Und wir schauen vor allem darauf, was kann derjenige und nicht, was er nicht mehr kann. Ja, gerade wenn es nach einem Unfall oder Ähnlichem eine Maßnahme bedarf. Und wenn möglich, machen wir das auch immer gerne schon mit den regionalen Arbeitsmärkten, um zu schauen, wo sind die Bedarfe und wo gibt es die Potenziale auch im Verlauf der Zeit, um halt wirklich die Leute mit guten Integrationsquoten wieder bei uns auch aus den Häusern zu entlassen.
Wie ist denn der Weg zu Ihnen?
Es gibt verschiedene Wege. Also grundsätzlich haben Sie natürlich über die Berufsförderungswerke alle Möglichkeiten, sich zu informieren. Sie haben eigene Portale und natürlich direkt über Ihre Rentenversicherung, bei der Sie, die für Sie zuständig ist, die Bundesagentur für Arbeit, aber auch die Berufsgenossenschaften. Da gibt es sehr enge Zusammenarbeiten und natürlich direkt über den Arbeitgeber, weshalb wir ja auch sehr stark an den Netzwerken in der Wirtschaft, in der regionalen Wirtschaft orientiert sind und auch eigene Veranstaltungsformate für diese anbieten, um halt auch das Bewusstsein dafür zu fördern und natürlich dort auch entsprechende Potenziale heben zu können.
Diana Scholl war das, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Berufsförderungswerke. Dort sieht man noch viel Potenzial im Hinblick auf die Schließung der Fachkräftelücke. Danke für das Gespräch, Frau Scholl.
Vielen Dank.
Der Studenten-Oscar könnte in diesem Jahr wieder nach Deutschland kommen und vielleicht sogar mehrfach. Denn gleich 5 Filmproduktionen deutscher Hochschulen sind nominiert worden, teilte die Oscar-Akademie in Los Angeles jetzt mit. Unter anderem sind in den Sparten Animation und Kurzfilm Arbeiten der Filmuni Babelsberg Konrad Wolf und der Hochschule für Fernsehen und Film in München vertreten. Bis zur Entscheidung dauert es aber noch ein bisschen, denn die Studenten-Oscars sollen voraussichtlich im Oktober verliehen werden. Nachrichten und Korso Kunst und Pop, so geht's hier bei uns im Deutschlandfunk jetzt weiter. Und das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.